Herzlich willkommen bei Ferngespräch, einem Format von Freiheitsfunken. Ich habe mir heute den Manuel eingeladen. Manuel dürfte vielen Leuten wahrscheinlich sowieso schon von Mises Momente bekannt sein. Und heute geht es um ein Thema, das mir besonders wichtig ist, und zwar geistiges Eigentum. Dazu gucke ich gerne immer wieder Vorträge von Stefan Kinsella, und Manuel ist der Übersetzer von dem Buch Against Intellectual Property. Auf Deutsch imaginäres Eigentum, was man schönerweise auch auf imaginäreseigentum.de findet und sich direkt runterladen kann. Und damit herzlich willkommen, Manuel.
Ja, hallo Andreas, danke für die Einladung. Ja, imaginäres Eigentum habe ich vor eine ganze Weile übersetzt. Es gibt auch eine Audiobuchversion davon. Können wir vielleicht in der Beschreibung verlinken, wenn es nicht so viel Arbeit ist.
Na klar, auf jeden Fall. Um vielleicht ein bisschen in das Thema einzusteigen, würde ich gern am besten darauf kommen, wie bist du selber eigentlich zu diesem Gedanken oder dem Thema gekommen? Vielleicht magst du das erstmal erklären.
Ja, also natürlich der Ursprung war, meines Weges war ja die Finanzkrise 2008 und da der Einstieg in die österreichische Schule. Und da gibt es von Hoppe vor allen Dingen, beziehungsweise ich bin ja in die ganze Mises.org, also die amerikanische Mises Academy oder Mises Institut, Entschuldigung, die haben da in dem Dunstkreis war halt auch Kinsella unterwegs, und da hat er seine Argumente gegen geistiges Eigentum vorgetragen, die für, ich glaube, 90% der Misesianer da nachvollziehbar sind. Was für mich, als ich die imaginäres Eigentum-Übersetzung gemacht habe, in dem Zusammenhang für ein deutsches Publikum wesentlich erachtet habe, war eben die ethische Grundlage. Na, Kinsella steigt ja ein in die Argumentation und nimmt einfach Argumentationsethik als gegeben an. Na, er referenziert das aus. Also Hoppe hat ja in einem Buch, das in Kapitel, was ist das, glaube ich, Kapitel 12, hat er seine Argumentationsethik oder die ethische Grundlage vom Kapitalismus dargelegt. Und das habe ich, eine frühere Version davon, einen Aufsatz von Hoppe halt vorangestellt als Grundlage für, warum man diese Argumentation von Kinsella, warum die gültig ist. Ja, und das war so mein Einstieg. Also ich fand, diese geistiges Eigentum war auch damals, ich war ja in der Netzpolitik-Szene auch ursprünglich so um 2008, und die waren ja auch, wie sagt man, die Idee Raubkopie, also die große Problematik, was die ganzen Tauschbörsen für Dateien angeht, da gab es ja die Abmahnwelle, und weiß nicht, glaube ich, gibt es heute noch. Also das wurde auch damals kritisch gesehen, und ich habe da einen Zugang gedacht gefunden zu haben, der für manche, ich sag mal, NPCs aus dieser Gegend vielleicht, wo das man da vielleicht anknüpfen könnte.
Also für das etwas ältere Publikum, das das jetzt vielleicht nicht verstanden hat, aber ein NPC oder auf Englisch das NPC ist ein Non-Playable Character. Das ist in Computerspielen irgendein computergenerierter Bot, ein Charakter, der vorgegebene Sätze hat, die er wiederholt, aber wo kein Mensch dahinter steckt, der live reagiert.
Er spult nur andere Leute ihre Sachen ab. Der hat nicht alles selbst nochmal sich erarbeitet irgendwie und ist ein aktiver Teilnehmer von diesem intellektuellen Prozess in dem Fall.
Ja, also dieser Einstieg, den hatte ich auch früh. Ich habe das aber tatsächlich dann irgendwie auch immer wieder vergessen und ist mir nicht permanent im Bewusstsein geblieben, obwohl das eigentlich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. So in den 90ern, als Internet massentauglich wurde, hat man auf einmal so Suchmaschinen gehabt wie Kazaa und Emule und LimeWire und Schlag mich tot, wie sie alle heißen. Und dort konnte man auf einmal Musik runterladen, Filme runterladen, und plötzlich hat irgendwie, also jeder kannte irgendwann dann mal jemanden, der ganz viele Filme auf einer Festplatte hatte, und dann hieß es immer, ja, das ist aber illegal. Und trotzdem hat das irgendwie jeder gemacht. Streamingdienste, die illegal sind, gibt es bis heute. Und dann, wie du eben gesagt hast, dann kommen die Abmahnwellen, dann kommen Anwälte, die sich damit beschäftigen, dass Leute dafür bezahlt werden, dass sie Menschen verklagen, manchmal Kinder verklagen, die etwas kopieren, also Videopiraterie betreiben, aber eben nicht stehlen. Vielleicht magst du ein bisschen den Punkt geben, warum ist Piraterie, warum ist das eine Kopieren und warum ist das andere Diebstahl? Also warum sind es zwei getrennte Punkte voneinander?
Es kommt ein bisschen darauf an, welche Perspektive man halt auf die Ethik hat oder auf das Recht hat. Also die am weitesten verbreitete Grundhaltung, was Ethik angeht, ist, würde ich als Utilitarismus bezeichnen, also der größte Nutzen für die größte Zahl an Menschen. Und das ist auch in gewissermaßen kollektivistisch. Und da ist, naja, wenn man dann sagt, okay, wer sagt dann, was der Nutzen ist? Ja, also irgendwie muss man da ja ein Werturteil treffen. Oder welche Gesetze führen zu welchem Nutzen. Also das ist da eine gewisse Anmaßung dann auch damit verbunden. Und das ist eben das weitest verbreiteste heutzutage, weswegen es auch für diese Argumentation von Kinsella relativ schwierig ist, anzukommen heutzutage in der Masse. Ja, weil die Grundhaltung einfach eine völlig andere ist. Es ist interessant, der Kinsella hat da teilweise Feedback von akademischen Feedback bekommen zu seinem es ist ein relativ kurzes Buch, ich glaube, es sind nur 100 Seiten. Also, aber die haben da mehr oder weniger am Thema vorbeigeredet. Also die haben quasi einfach von der Grundhaltung her einen völlig anderen Ansatz und haben praktisch nicht verstanden, worum es ihm eigentlich geht. Ja, also und das ist das stelle ich halt, habe ich damals auch festgestellt, als ich versucht habe, das Buch zu promoten. Ja, also während es gibt dieses andere Buch, was eher zugänglich ist für die Masse. Das ist Against Intellectual Monopoly. Und was das Buch macht, ist von Bolgen und Levine. Und was das Buch macht, ist quasi die empirische Aufzeichnung von woher das kommt. Und der Ursprung von diesen ganzen Urheberrechts- und Patentsachen, das ist Monopolgewährung. Ja, also das ist quasi um deine ursprüngliche Frage da zu beantworten, der Unterschied in der Ursprung. Das eine ist eben, kommt aus dem, bis zu den Römern zurück, kann man verfolgen, hier Privateigentum. Das ist, oder auch wenn Menschen sich auch völlig ohne irgendeinen gesetzlichen Rahmen begegnen, dann ist es eine intuitive Sache, dass sie da sich gegenseitig eben Eigentumsrechte gewähren. Und während hingegen das andere ist, dann halt ein Monopol, was dann hier, okay, als dann der Buchdruck aufkam, dachten sich, okay, hier, wenn ich irgendwie ein Monopol gewährt bekommen würde auf diese Idee oder auf dieses Werk, dann könnte ich natürlich einen Monopolprofit für mich einheimsen. Und ja, dann hat der König das halt auch gemacht. So, und ja, das ist eben der Unterschied. Das eine ist ein gesetzlich gewährtes Monopol. Und das andere ist ja naturrechtlich begründbar. Aber den Naturrecht, das ist ja, ich sag mal, verpönt heutzutage, dieser deontologische Ansatz, also von einem bestimmten Grundsatz her, von einem Regelwerk ausgehend abzuleiten, okay, wie soll man sich verhalten? Das ist jetzt, das kann man praktisch nur als Libertärer akzeptieren. Und deswegen habe ich auch die Schrift von Hoppe über die Argumentationsethik eben vorangestellt auf imaginäres Eigentum, damit das vielleicht manchen zugänglicher wird.
Sie ist zumindest von der Begründung her sinnvoll. Also du hast es jetzt schon ein Stück weit vorweggenommen, wenn ich schon alleine ins Blaue hinaus raten müsste, warum Leute versuchen, für geistiges Eigentum zu plädieren, dafür zu argumentieren, dann ist das ausschließlich eine Sollvorstellung. Dann ist das sind Argumente, die eigentlich nicht zutreffen, Stefan Kinsella widerlegt, die am laufenden Band. Das ist ein, naja, wenn ich ein Buch rausbringe und jemand anderes kann das Buch einfach nehmen, kopieren und einfach für sich vertreiben und dann damit Gewinn nehmen, dann nimmt er mir etwas weg.
Ja.
Und das ganze Buch ist noch vielleicht eine simplere Sache, aber nehmen wir Sachen wie Medizin. Mhm. Jede Menge Erfindungen, die vielleicht einer bestimmten Firma, also ich denke, das ist so das erste Argument, was die Leute, meisten Leute bringen. Wenn es keine Patente, keine Urheberrechte für Medikamente gäbe, dann nimmt man einem Pharmakonzern den kompletten Anreiz, noch Medikamente daran zu forschen und die, um sie herzustellen, und dann würde das niemand mehr machen. Und ich habe mich lange genug damit beschäftigt, um diesen Gedankengang inzwischen komplett absurd zu finden, weil ich denke, erstens mal machen Leute das schon aus Gründen, um vielleicht tatsächlich Medikamente herzustellen, um zu heilen, um Leuten etwas zu bieten. Und der zweite Punkt, der dann sich erst dann anschließt, ist der wirtschaftliche Aspekt. Wie, also Vertrieb ist etwas vollkommen anderes als die Idee, die dahinter steckt. Ne? Mhm. Wie entkräftest du das meistens? Oder was hältst du das auch für den größten Ansatz? Ist das das, was die Befürworter von geistigem Eigentum sagen? Mhm. Liegst du soweit richtig?
Ja, das ist auf alle Fälle die richtige, das, was am häufigsten zu hören ist. Und das ist, also das ist am ehesten zu entkräften, indem man wenn das wieder ein bisschen zu, akademisch wird, aber in der wirtschaftlichen Jargon würde man von Externalitäten sprechen, ja. Also in diesem Fall von positiven Externalitäten. Die Behauptung ist, okay, wenn irgendwer ein gut produziert, in diesem Fall eine Idee über wie man Medizin herstellt oder irgendein Kulturgut irgendeiner Art, dass viele Leute davon einen Vorteil daraus ziehen, während hingegen derjenige, der das dafür verantwortlich war, dass das überhaupt in der Welt hineinkommt, da nicht in der Lage ist, entsprechend dem Wert, das andere davon ziehen, für sich auch einen Ausgleich oder irgendeinen Wert davon zu ziehen. Also die können quasi einfach davon profitieren, ohne dass derjenige, der das in die Welt gebracht hat, auch irgendwas davon hat. So, das ist in dem Sinne eine positive Externalität. Und ich finde es interessant, dass Leute, die das argumentieren, da auf den Monopolansatz fahren. Weil im Grunde genommen ist der typische Vorgehen bei positiven Externalitäten im orthodoxen, neoklassischen Weltbild zu sagen, dass man subventionieren soll. Ja, also dass man sagen soll, also nicht, dass hier alle anderen auf der ganzen Welt, die sollen jetzt verboten bekommen, ihre Druckerpressen oder ihre Produktionsanlagen für Medizin, dass die jetzt auf einmal hier verboten bekommen sollen, das zu verwenden, wie sie wollen, anstatt zu sagen, okay, wie bei vielen anderen, wo positive Externalitäten gibt, wo sie dann sagen, okay, wir subventionieren das. Ja, also jetzt wäre jetzt im Falle von Bildung zum Beispiel der Fall, wir geben dafür Geld aus, dass hier diese positive Externalität nicht unterproduziert wird. Und das ist ein Ansatz, bei den ich da verfolge, zu sagen, ja, okay, warum wollt ihr allen verbieten? Ich meine, ihr seht ja gar nicht den ganzen Schaden, den ihr anrichtet hier. Also jedes Mal, wenn ich hier ein Video produziere, auch für Mises Momente, da muss ich ja wie oft darüber nachdenken, trete ich jetzt hier irgendwem auf dem Schlips, was Urheberrecht angeht, oder fällt das nur unter dem Zitatrecht oder was? Und das ist halt dann, wäre halt schöner, wenn ich jetzt einfach aus Höflichkeit die Sachen gerne zitieren würde. Also ja, Zitat angeben, referenzieren ist ja alles so schön und gut aus Höflichkeit, die Leute Anerkennung zu geben dafür, was sie getan haben. Aber dass ich deswegen den Damoklesschwert des Verbots, also eben, dass das Video heruntergenommen werden kann oder dass ich irgendeine Klage am Hals bekomme, das ist dann die Frage, ob das der richtige Ansatz ist. Und der andere Aspekt ist, okay, pragmatisch, praktisch gesehen, was ist die Situation, die wir heute haben? Chinesen scheren sich einen Dreck um eure Patentrechte. Wir sind in einer Konkurrenzsituation in der Hinsicht. So, und man geißelt sich hier im Westen und auf der ganzen übrigen Welt interessiert, nein, was heißt, auch selbst im Westen, je nachdem, welche Altersgruppe man sich befindet, wenn man eine VPN bedienen kann und sowas, dann schert man sich, was das Urheberrecht angeht, auch nicht. Und auch die, was die Kulturgüterproduktion angeht. Also bis vor ein paar Jahren war das wieder so, dass ich sagte, okay, hier, okay, die Streaming-Dienstleister, die haben langsam verstanden hier, dass man irgendwie sich arrangieren muss, dass man irgendwie hier Spotify oder Netflix oder wie sie auch alle heißen da, irgendwie sich arrangiert, was die Rechte angeht, und dann sind die Leute, die geben uns noch irgendwie Geld auf neuen Wegen, ja, also nicht mehr wie im alten Modell über die Medien, also über die CD oder die DVD, und dann finden wir jetzt ein neues Arrangement, wo wir trotzdem Geld bekommen und nicht den Kunden quasi zum Feind erklären. Aber das hat sich irgendwie aktuell gefühlt. Ich meine, ich muss ja irgendwie 3-4 Abos mindestens haben, um irgendwas sehen zu können. Ich glaube, ich wüsste nicht, dass ich ein einziges Mal irgendwie, wenn ich sehe, oh, da sagt er, schau mir mal den Film an, der ist saugeil. Und dann gehe ich auf Netflix, wo ich ein Abo habe, und dann finde ich den Film, nee, der ist niemals da. Eigentlich muss und deswegen ist es jetzt, kommt es wieder zu dem Punkt, wo man dann sagt, okay, dann sind wir wieder wie 2008 oder so 2006 um den Dreh, dann fängt das halt wieder an. Vielleicht ist das dann so ein Katz-und-Maus-Spiel. Naja, also ich sag mal, wer wirklich sich aufs Urheberrecht verlässt, weiß nicht, das wäre für mich kein gangbares Geschäftsmodell aktuell. Also ich würde, es ist auch als, ich bin ja Softwareentwickler und ich theoretisch auch Urheberrecht geschützt, aber das Modell, was sich dort etabliert hat, ist zweierlei. Das ist zum einen Open-Source-Modell. Das ist nicht in dem Sinne wirtschaftlich. Wie sagt man, man kann da nicht direkt Geld verdienen. Aber es ist schon so, dass diese Kultur davon, den quelloffenen Zeug zu machen, vor allen Dingen für Infrastruktur, ja, also Bibliotheken oder Betriebssystem und sowas, was wirklich breit über die Industrie Verwendung hat, dass man das offen macht und eben jeder nur einen kleinen Obolus, einen kleinen Zeiteinsatz hat, um dort die Entwicklung voranzutreiben und eben aber auch einfach für sich aus dieser ganzen Ökosystem an Open-Source-Projekten eben einen unheimlich großen Vorteil für sich herauszieht, relativ zu diesem kleinen, sehr eigenen Einsatz. Und ja, es gibt da viele Trittbrettfahrer. Und der andere Ansatz ist schlicht und einfach, den Quellcode privat zu halten. Ja, also auf den eigenen Server zu betreiben. Ja, also die ganze Quellcode von Google oder von Amazon, der ist natürlich bei denen privat. So, das ist der Ansatz, der da gemacht wird.
Ja, aber also gut, als Amazon und so weiter und so fort kannst du das machen, klar. Aber ich denke, im großen Stil will das ja niemand, der damit anfängt. Ne? Das macht man mit einem
Geschäft. Jemand, der anfängt, der macht dann, nennt man dann SaaS-Lösung, Software as a Service. Das heißt, ich betreibe eine Webseite, ne? Also, und dann hier wahrscheinlich, wo wir das aufzeichnen gerade, will ich jetzt nicht Werbung unbedingt für machen, aber kannte ich bisher noch nicht. Und deren Software ist auch privat. Aber wir benutzen das jetzt hier über unsere,
ja. Ja, okay, klar. Was ich meine ist, wenn ich eine großartige Idee habe, will ich die verbreiten.
In irgendeinem... Da sind wir wieder bei der Kultur, ja. Ja, also da auch, also wenn du jetzt Musiker bist, dann würde ich das auch argumentieren. Also idealerweise betrachtest du deine Zuhörer, dein Publikum nicht als, wie sagt man, jemand, den man mit Klagewellen dazu bringt, eben ein Geld zu verdienen.
Ja, du hast das eben schon angedeutet. Du hast es schon gesagt, ich will es nur noch deutlicher machen, was da eigentlich passiert. Ne? Im Grunde genommen, wenn ich Urheberrechte verteidige, dann sorge ich dafür, dass ich zur Polizei gehe und die Polizei andere Leute, die etwas kopiert, aber nicht gestohlen haben, mit Gewalt daran gehindert werden, dass sie dein Produkt nachgefragt haben, was ja eigentlich an Absurdität gar nicht zu übertreffen ist.
Ja, also könnte man argumentieren, ich würde jetzt sagen, jemand, also Teufelsadvokat-Position wäre, Na, was ist, wenn jemand einen Grenzübertritt bei dir macht und auf dein Grundstück tritt oder bei dir einbricht, da rufst du gegebenenfalls auch die Polizei. Also der Hauptunterschied ist da halt, okay, was kannst du, was ist das, was ist der Gleichgewichtszustand, den du erwarten kannst? Also bei dem einen hebst du einen Anspruch auf die ganze Welt. Jede Druckerpresse, jede Festplatte, jede Produktionsanlage für Medizin, jeder Computergerät. Du behauptest ein beschränktes Eigentumsrecht an all diese Sachen zu haben, einfach nur weil du als erstes eine Idee hattest. Und soweit es die Reproduktion dieser Idee betrifft. Und das ist eben der Kernpunkt, den auch Kinsella herausarbeitet. Was ist der Sinn und Zweck von Recht? Also aus libertärer Sicht ist der Sinn und Zweck von Recht, Konflikte zu vermeiden. Und wir haben dann Gedanken gemacht, uns als Libertäre, also eben Hoppe mit der Argumentationsethik, welche Regeln sind am ehesten geeignet, um Konflikte zu vermeiden? Und das ein Anspruch ein pausch, über, ich meine, wenn ich jetzt was knappe Güter betrifft, jetzt zum Beispiel sagen können, okay, ich habe jetzt, weil ich meinen Zeh in einen Ozean reingedunkt habe, das erreicht, um einen Eigentumsanspruch über ein ganzes Ozean zu haben. Das ist halt eine absurde Theorie von, es ist nicht ein konfliktvermeidende Vorstellung davon, wie man sich ursprüngliche Aneignung, wie das funktioniert. Und es gibt aber eben konfliktvermeidende Arten, knappe Güter anzueignen. Und da gibt es ja über die letzten Jahrtausende ausgearbeitet, wie man das macht. Oder na, geht ja zurück auf, wie heißt er nochmal, der John Locke, glaube ich, hat da so einen ersten Ansatz dazu gemacht. Das ist auch damals noch nicht komplett ausgearbeitet, würde ich sagen. Aber es war schon in die richtige Richtung. Und das ist eben der Unterschied. Na, so wenn du eben dieses Anspruch erhebst, über andere zu verhindern, diese Idee zu kopieren, dann ist das eben nicht konfliktvermeidend. Ja, weil, naja, das ist relativ willkürlich halt. Also erstens, da muss dann irgendein Richter reinkommen und sagen, okay, hier, diese Idee ist, wie sagt man, das ist noch, fällt unter kreative Arbeit und oder das andere fällt unter Entdeckung. Oder wenn man jetzt Rezepte zum Beispiel macht fürs Kochen, ich weiß gar nicht mehr, ob das unter Urheberrecht fällt. Ich glaube nicht tatsächlich. Also, und das ist halt, man merkt diese Willkürlichkeit daran, dass eben Richter da auch sich oftmals schwierig machen. Oder zum Beispiel in der Softwareentwicklung. Also oftmals ist es so, gab es ja großen Patentstreit zwischen, nee, Urheberrechtsstreit zwischen Google und Oracle, was Java angeht. Und da muss man auch als Richter erstmal da sich reinfuchsen, okay, was ist jetzt eine API und was ist jetzt Quellcode und was wurde kopiert? Und da, ja, also diese Grenzziehung führt halt zu Konflikten, das ist eben die These. Und ja, aber diese Argumentation ist manchmal schwierig für viele nachzuvollziehen. Und deswegen folge ich eigentlich, was den normalen Menschen angeht, eher diesen Ansatz zu versuchen, okay, schau dir einfach pragmatisch an, hier Kickstarter. Wenn du es im Nachhinein nicht finanzieren kannst, dann was ist die Alternativmodell? Subventioniere es, eben wie Patreon oder über Werbung, oder schau dir an, ob du irgendwie das im Vorhinein finanzieren kannst, zum Beispiel über Kickstarter. Und das ist einfach der pragmatische Ansatz für die Kulturgüter. So wäre mein Ansatz, ja.
Wie so haben so viele Libertäre selbst dieses Thema so wenig auf dem Schirm? Ich denke gerade eben, vor allem weil wir Steven Kinsella schon jetzt mehrfach wiederholt haben, habe ich ihn neulich wieder gesehen, wie er sich mit Larkin Rose gestritten hat. Und Larkin Rose hat ja einen Film rausgebracht. Und Larkin Rose ist Anarchist. Er ist nicht übertrieben einer Wirtschaftstheoretiker, sondern geht mehr auf die Moralschiene. Aber er hat einen Film rausgebracht und dieser Film wurde sehr früh kopiert und dann auf, ich glaube, The Pirate Bay oder was gestellt. Und dann kamen die Leute sich das kostenlos angesehen, wo er es für, glaube ich, $10 selbst veröffentlicht hat. Und dann geht er hin und straft Leute ab. Und Steven Kinsella hat sich sehr daran gestört. Und die haben sich auch schon mal getroffen auf dem Pork Festival. Und er ist nach ihm gegangen und hat mehrere YouTube-Videos darüber gemacht, wo er ihm gesagt hat, so, was du hier machst, ist unredlich.
Hm.
Und das, in der deutschen Szene ist es, glaube ich, noch viel weniger bekannt, obwohl die Logik da ist. Ne? Und das auch schon seit über 10 Jahren.
Ja, oder die klassische Person, die diese... Die man da referenzieren kann, ist eben Ayn Rand, die eben diese, ich sag mal, geistiges Eigentum ist legitim. Ja. Das ist die am häufigsten zitierte Person, die das diese Position vertritt, jetzt neben Larkin Rose jetzt. Und ich würde dann wieder so diese deontologische Ansatz, also was ist der Zweck von, was ist der Sinn und Zweck von Recht? Also das ist eben die Konfliktvermeidung aus Sicht der deontologisch in individualistisch naturrechtlichen Perspektive. Und naja, die Ayn Rand hat gemeint, dass Ideen, ja, also die ursprünglich, wie sagt man, man kann dadurch, dass man eine Idee in die Welt setzt, tatsächlich, das ist eigentumsbegründend. Das war ihre These.
Ja.
Und das halte ich, meine, wenn zwei unterschiedliche Personen zur gleichen Zeit die Idee haben, und das gibt es sehr häufig, gerade in der Softwareentwicklung. Und wer hat dann das Eigentumsrecht oder gilt dieses Eigentumsrecht über die Lebenszeit der Person hinaus? Müssen wir jetzt hier dem Nachfahren von Pythagoras jetzt alle regelmäßig ein Entgelt bezahlen, eine Lizenzgebühr abführen? Das ist, wie gesagt, nicht konfliktvermeidend. Also Grenzen müssen, um pragmatisch umsetzbar zu sein, auch eine gewisse objektive Standard erfüllen. Und da, also objektiver Standard ist jetzt hier meine Haut zum Beispiel, also ist jetzt für mich eine Grenze, die ich leibhaftig spüren kann, auch wo ich sage, nee, da, wenn man da das übertritt, dann soll das nur unter meinem Einverständnis passieren. Und man kann auch anderweitig Grenze objektiv festsetzen. Das mit den Ideen ist so nicht ohne weiteres möglich. Und das erkennt man auch, dass intuitiv die Leute auch das nicht mitmachen, daran, wie leichtfertig sie eben dieses Urheberrecht verletzen. Ja, also, dass sie überhaupt keine moralischen Skrupel intuitiv haben, dass sie jetzt kopieren und was jetzt für eine Grenze übertritt. Häufigst ist es so, dass Menschen, wenn sie eine Grenze übertritt, hier einbrechen, irgendwo Menschen verletzen, da durchaus sich bewusst sind, dass da ein moralisches Skrupel oftmals haben, das zu machen. Und beim Urheberrecht, ich glaube, noch von neulich hatten wir das mit den ukrainischen Flüchtlingen teilweise, die aus ihrer eigenen, im eigenen Land überhaupt nicht drüber nachdenken, ob sie jetzt urheberrechtliche Probleme haben, dort, wo sie dann untergekommen sind, dann teilweise dann die Abmahnwelle getriggert haben, weil sie halt einfach ihre Sachen dann weiterkopiert haben, so aus meinem Verständnis der Lage. Und dann halt...
Das habe ich nicht verstanden. Was haben die gemacht?
Naja, wenn du in Ukraine bist und dann wird das scheinbar nicht so verfolgt, gibt es keine Abmahnanwälte systematisch.
Jetzt Filme kopieren und sowas in der Art.
Zum Beispiel, ja.
Ah ja, okay.
Genau. Und dann machen sie ihre Überrechtsverletzungen hier auf einmal weiter in Deutschland und da ist die Situation, wird anders verfolgt. Und da muss man eine VPN bemühen oder derartiges und naja, dann.
Vielleicht machen uns Ukraine in Deutschland ja freier. Naja, wer weiß.
Vielleicht, ja. Ja.
Du hast, also ich finde auch der Utilitarismus und die Willkürlichkeit dahinter ist so etwas. Du hast es selber eben gerade schon gesagt, ich wollte es nur noch mal verdeutlichen. Ne? Ich zitiere die ganze Zeit andere Leute und niemand kommt auf die Idee, mich dafür zu bestrafen. Im Gegenteil, es ist die Leute freuen sich wahrscheinlich sogar eher darüber, wenn ich jetzt, ich erwähne jetzt Stefan Kinsella und sein Buch oder deine Übersetzung davon. Und man kann das ja auch kaufen und Leute tun das ja auch. Mhm. Und nichtsdestotrotz kriegst du es trotzdem auch kostenlos. Das Mises-Institut in den USA macht das permanent. Fast alles, was dort veröffentlicht wird, stellen die Leute auch gratis als PDF dar. Und nichtsdestotrotz werden die Bücher gekauft. Und den Leuten ist sofort klar, irgendwie gibt es keine vernünftige Grenze dafür, weil ab wann ist etwas unter geistigem Eigentumsrecht? Bei einem Buch, bei einem Satz, bei einem Buchstaben, das ist ja alles absurd. So bei Sprache schon allein wird's sehr, sehr komisch. Aber dass die Grenze total willkürlich gezogen ist, denken dann die meisten Leute noch, naja, aber es muss trotzdem irgendwie eine Grenze geben.
Vielleicht nochmals eine Sache, die ich häufiger auch anführe, also was das Argument betrifft, die Künstler müssen entlohnt werden. Ja, ansonsten machen sie das nicht. Also das ist wieder so die Aufgabe des Rechts. Ganz analoge Argumentation hört man zum Beispiel bei Unternehmern, wenn Konkurrenz auf der Straße auftritt. Ja, also wenn ich jetzt einen Bäckereibetrieb habe und jetzt kommt irgendein anderer, der ist 100 Meter weiter die Straße runter, macht den Bäckereibetrieb auch auf und zieht mir meine Kunden weg. Und das ist ja ungerecht. Der nimmt mir meine Kunden. Ja. So, und das ist halt wieder so die Frage, was ist die Aufgabe des Rechts? Die Aufgabe des Rechts ist nicht, irgendein Unternehmensmodell aufrechtzuerhalten, ist nicht irgendein Geschäft zu ermöglichen. Die Aufgabe des Rechts ist, Konflikte zu vermeiden, Frieden zu sichern, Kriege, die Eskalation bis zum Kriegszustand zu vermeiden. Und das ist eben dazu, also gibt natürlich auch, dass die Leute Protektionismus betreiben oder sich hier, wie sagt man, Zünfte einführen und dann eben es verunmöglichen, dass da eine 100 Meter weiter ein Geschäft aufmacht. Und aber das ist eben, das ist, wie gesagt, dann öffnet man dieses, man ermöglicht dadurch, dass man das Gesetz auf diese Art betrachtet, auf diese utilitaristische Art betrachtet, öffnet man ein Kriegsfeld, einen Kriegsschauplatz und sagt, okay, wer kann jetzt die meisten Leute hinter sich bringen, um eben seinen Willen den anderen aufzuzwingen? Ja, und das ist dann, ja, das führt nicht dazu, dass wir irgendwie in einer friedlichen, freien Gesellschaft leben können. Und genauso ist es beim Urheberrecht auch. Ja, also das heißt, in der Falle der Bäckereibetriebs, das ist halt unternehmerisches Risiko. Und dann muss man sich irgendwie anderweitig die Möglichkeit suchen, um seinen Mitmenschen gegenüber irgendwie wertschöpfend tätig zu sein, weil sie scheinbar jetzt das andere als für sie eher wertvoll achten. So, und dann ist halt die Frage bei Kulturschaffenden, irgendwann ist dann auch die Grenze zum Hobby, ne? Also das muss man auch fairerweise sagen. Nur weil du etwas erschaffst und daraus für dich irgendwie eine tolle, das als sinnvolle Zeiteinsatz betrachtest, heißt nicht, dass man dir deswegen Geld dafür schuldet, also nicht unbedingt. Und soweit andere sagen, nein, ich will doch, dass du das weiter kannst, ja okay, dann wie arrangiert ihr euch, dass es im Vorhinein finanziert wird? Und da gibt's Lösungen für. Und ich glaube, das etabliert sich auch. So, und das heißt, wir im Allgemeinen hoffe ich, dass wir langsam den Weg finden, zum Subventionierungsmodell, zum Stiftungsmodell rüberzukommen, weg vom Verbotsmodell. Und dann wird hoffentlich auch dann das Gesetz irgendwann nachziehen. Und wir werden diese Patente und Urheberrechte endlich die Geschichtsbücher die hineinschicken können.
Okay, ich wollte dich gerade sowieso schon nach der Zukunftsperspektive fragen. Jetzt hast du das mir schon ein bisschen vorweggenommen. Aber dann lass uns doch, was Zukunftsperspektive angeht, so das ein Beispiel konkreter gemacht. Du hast es nämlich gerade eben schon bei Netflix angesprochen und das fand ich schon ein sehr gutes Beispiel. Jedes Mal, wenn du irgendwie einen Film empfohlen bekommst, gehst du auf Netflix und du findest ihn nicht. Was meinst du, wie wird es, naja, in einer optimistischen Perspektive in der Zukunft laufen? Kannst du dir vorstellen, es läuft so, dass es zwar immer noch mehrere Streaming-Anbieter gibt, aber, ja, wie soll ich sagen, du findest dann zwar diese Titel, Netflix sagt dann sowas wie, das ist nicht, der gehört nicht in unsere Bibliothek, aber ich gebe dir den trotzdem, weil ich mir den von Leuten, die anderweitig die Rechte haben, die den bei sich in der Datenbank hinterlegt haben, ich besorge dir den, sag ich mal so. Und dadurch kannst du den bei Netflix auch kopieren. Meinst du es? Ist das eine mögliche Lösung?
Das ist jetzt die Frage, meinst du jetzt im aktuellen gesetzlichen Kontext oder meinst du jetzt
Also im aktuellen gesetzlichen Kontext, glaube ich, wird alles eher noch schlimmer. Ich glaube, dann kommen noch 5 Streaming-Dienste dazu und das Angebot wird noch begrenzter und auf einmal wird von Konsumenten erwartet, dass sie 10 Streaming-Seiten gleichzeitig bezahlen und das halte ich für absolut unrealistisch. Davor wird es zusammenbrechen.
Genau, das ist aktuell jetzt schon der Fall, wo ich merke, dass ich jetzt, ohne dass jetzt genau irgendwelche Leute zu irgendwelchen Handlungen empfehle, aber es gibt Möglichkeiten, um sich nicht diese Schikanerie von 20 verschiedenen Dienstleistern auszusetzen. Also ich bezahle auch einen Obolus an Streaming-Dienstleister oder auch was Musik angeht. Und wenn die unter sich irgendwann mal sich arrangieren können, dann wäre das, glaube ich, in ihrem Interesse. Und wenn nicht, dann ist es wieder dieses Katz-und-Maus-Spiel. Dann müssen sie eben dieselbe Lektion lernen, wie sie damals als iTunes aufgekommen ist, gelernt haben und sagen, okay, ja, die Leute geben uns gar kein Geld mehr, weil wir machen es ihnen so schwierig, da auf gesetzlichem Wege zu unserem Content zu machen, dass sie dann eben die leichtere Alternative wählen. Also das scheint mir dann das Druckventil zu sein, was dazu führt, dass die Leute dann sich doch untereinander, was Lizenzen angeht, einigen werden. Ja, und dann bin ich meine, solange das alles sich im Rahmen hält, wie gesagt, das eine Problem ist, okay, das ist die eine Kritik, die vielleicht noch legitim wäre. Wenn ich Sachen subventioniere oder stifte, ja, also Patreon oder Kickstarter, dann muss man ja gewisse Präsenz im Kopf haben, was den Künstler angeht oder was den Produzenten angeht. Ja, also das ist, und für jemand, der, keine Ahnung, jetzt Medien konsumiert von 100 verschiedenen Leuten, dann ist es sehr schwierig, da die im Kopf halt bewusst zu sein, okay, dieser Künstler ist toll, sondern man will halt im Nachhinein irgendwen entdecken, der was Tolles produziert hat, ohne dass man wusste, dass er dazu in der Lage war. Und dann will man im Nachhinein auch belohnen. Ja, und das könnte schon über diese Dienstleister sein. Also das hat so einen beschränkten Ausmaß, sagen wir mal, die Leute sind bereit, sagen wir 50 Euro oder sowas im Monat dafür auszugeben, um irgendeinen Dienstleister ihres Vertrauens auf diesem Wege Kunstschaffende zu entlohnen. Das kann ich schon vorstellen, dass sie dazu bereit sind und das wir auch völlig unabhängig vom Urheberrecht.
Und es gibt ja schon Ansätze dafür, ne? Also die gehen schon, also sie setzen sich noch nicht durch, aber ich denke, das kann gut funktionieren. Manuel, die Zeit fliegt, wir müssen zum Ende kommen. Ich will noch einen Satz bringen, den Stephen Kinsella bei der Property and Freedom Society dieses Jahr gebracht hat, weil er so schön hervorsticht. Er hat gesagt, um geistiges Eigentum, um die Wichtigkeit dieses Punktes hervorzustützen, sagt er, aus libertärer Sicht sind die Sachen, die gegen die Libertäre am meisten sind Krieg, Steuern, das Zentralbankwesen und damit die zusammenhängende Inflation und Konjunkturzyklen, Bildungswesen und staatliche Indoktrination, was alles damit dazu kommt, dass man Kinder schon in Käfige steckt, um sie nach staatlichem Vorbild zu erziehen. Drogenkrieg, Sozialstaat und die damit verbundene Umverteilung. Und er ist der Meinung, geistiges Eigentum ist definitiv ein so großer, entscheidender Faktor, dass der unbedingt dazu zählen muss, obwohl er bisher aus der akademischen oder auch generell der libertären Sicht noch ein zu großes Schattendasein fristet, was aber unbedingt geändert werden muss. Unterschreibst du so?
Genau, also die Knappheit ist das zentrale Problem der Menschheit und Konfliktvermeidung um diese knappen Güter ist das große Problem. Da dreht sich das Recht rum. Und ich finde, ein letztes Zitat von Jefferson finde ich immer in dem Zusammenhang ganz gut. So wie du an meiner Kerze deine zünden kannst und Licht erhältst, ohne meins zu verdunkeln, so kannst du auch von mir Ideen lernen, ohne mein Wissen zu mindern. Das ist die Kern von unknappen Gütern, von Ideen, von Kunst. Und in dem Sinne sollten wir eben nicht das Monopol darauf gewähren, sondern die Ideen frei laufen lassen.
Das ist doch ein wunderschönes Schlussstatement. Dann vielen Dank für das Gespräch. Und wir werden in der Videobeschreibung auch noch verlinken, wo imaginäres Eigentum zu finden ist und wahrscheinlich noch Mises-Momente, wo Manuel immer aktiv ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Andreas.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.